Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Die Miri hat es gerade schon gesagt, wir sind mitten in der Predigtreihe Eden, ja? Eine Predigtreihe über das erste Buch der Bibel, zweites Kapitel, ganz am Anfang, die Erschaffung der Welt. Und wir predigen darüber, weil wir denken, dass man aus dieser Geschichte unglaublich viel lernen kann, weil sie ganz am Anfang steht, weil sie erzählt, wie das alles entstanden ist und warum. Man kann viel über Gott lernen und man kann viel über uns Menschen lernen. Und wir wollen uns dann auch immer wieder fragen, was hat das Ganze mit uns eigentlich zu tun? Ja, also was lernen wir über Gott, was lernen wir über uns und was machen wir eigentlich jetzt heute damit? Wir sind jetzt genau in der Mitte, wir haben angefangen mit Staub, der Erschaffung des Menschen, Staub und Atem, wie der Mensch erschaffen wird. Und danach sind wir weitergegangen in den Garten, vielleicht erinnerst du dich noch an die Fotos von irgendwelchen Gärtnern, ja? Gott schafft einen wundervollen Garten, Gott schafft eine wunderschöne Welt und er setzt den Menschen rein. Und er setzt ihn rein in diesen Garten, weil er diesen Garten bebauen und bewahren soll. Letzte Woche, da hat uns Christoph mit reingenommen in den Wert von Arbeit zum Beispiel. Ja, was ist der Wert von Arbeit? Und er hat uns erzählt von diesen Flüssen, dass sie ein Symbol dafür sind, wie diese Lebenskraft Gottes, die in diesem Garten ist, auch bei uns, in unserer realen Welt, in der Welt, wie sie damals die Leute kannten, mittendrin ist, dass Gott ganz, ganz nah ist. Heute geht's, und das hat die Miri auch schon gesagt, um den Baum, ja, um Bäume. Ich weiß nicht, an was ihr gedacht habt, wenn ihr Baum hört, ja, Baum des Lebens oder sowas. Oh, erst neulich habe ich das erste Mal in meinem Leben Avatar angeschaut, also ich bin so ein Spätstarter, ja. Das ist das erste Mal angeschaut, ist neu. Da gibt's auch so einen Baum des Lebens, so eine Baumgottheit, wo dann alle drum rumtanzen. Irgendwie habe ich so ein bisschen daran gedacht. Oder an vielleicht Herr der Ringe, ja, dieser Baum, der da oben in Gondor steht. Also es gibt immer wieder dieses Symbol, ja, Bäume, die irgendwie wichtig sind. Auch in der Bibel. Es gibt diese Bäume, die wichtig sind und genau die schauen wir uns heute an. Wir steigen erstmal oben beim Text von Christoph ein, dann kommt so ein kleiner Einschub. Und dann geht's weiter mit dem Text von heute. Und Jahwe Gott ließ aus der Erde emporwachsen vielerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten. Und jetzt kommt dieser Bericht über Flüsse und die guten Sachen, die sich an den Ufern von diesen Flüssen befinden. Wenn du das nicht gehört hast, dann hörst sie an. Du kannst auf citychurch.de gehen, unter Kirche im Kino oder unter News findest du entweder Predigten oder Podcasts. Du kommst auf dieselbe Seite, da findest du die Predigt von der letzten Woche. Und wenn du zu irgendeinem anderen Thema denkst, du brauchst eine Predigt, da sind Hunderte fast. Also seit 10 Jahren Citychurch, ich glaube, alle Predigten, die es da gab. Ich weiß nicht, ob irgendeine so schlecht war, dass sie sie runtergenommen haben. So genau habe ich sie durchgeschaut. Aber wenn man da durchscrollt, es sind wahnsinnig viele Predigten. Also wenn du denkst, das wäre mal gut, jetzt was zu hören zu dem Thema, dann such einfach mal durch. Das rentiert sich. citychurch.de. Wir waren bei den zwei Bäumen und jetzt geht der Text weiter. Nach dem Einschub geht's weiter mit den Bäumen. Jetzt redet Gott. Gott redet das erste Mal zu den Menschen. Und Jahwe Gott gebot den Menschen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, wirst du des Todes sterben. In der Mitte von diesem Garten steht ein Baum. Der Baum des Lebens. Und direkt nebendran vermutlich steht noch ein Baum. So ganz klar wird es nicht, aber vermutlich stehen die so nebeneinander, der Baum der Erkenntnis. Und das müssten ganz zwei ganz besondere Bäume sein, weil vorher wird ja schon beschrieben, es gab vielerlei Bäume, ganz viele Bäume, die tolle Früchte hatten, die toll aussahen. Und jetzt geht's genau um diese zwei Bäume hier. Die werden nochmal extra benannt. Also schauen wir sie uns genauer an. Da stehen sie, die zwei Bäume. Ja, auf der einen Seite der Baum des Lebens und auf der anderen Seite der Baum der Erkenntnis des Guten und des Schlechten. Der Baum des Lebens steht in der Mitte des Gartens und er ist ein Symbol dafür, dass Leben, dass Gottes Kraft mitten in diesem Garten steht. Dass dieser Baum im Mittelpunkt steht, das ist nicht bedeutungslos. Ja, das haben die ganz bewusst dahingeschrieben. Es ist eine Erfahrung, Gottes Kraft steht in der Mitte. Gottes Leben steht in der Mitte. Alles, absolut alles in diesem Garten steht und fällt mit der Lebenskraft dieses Gottes. Und die gute Nachricht ist, diese Lebenskraft, die hört nicht auf. Man muss sich keine Sorgen machen, dass diese Lebenskraft fällt. Der Baum des Lebens. Im Buch der Sprüche kommt dieser Baum noch zweimal kurz vor oder dreimal an ein paar, drei verschiedenen Stellen und dann nochmal in einem Psalm. Und dann hört man lange nichts davon. Also er kommt immer vor in eher so gedichtartigen Prosawerken. Ja, wenn nicht eine Geschichte von Israel erzählt wird, sondern wenn die Leute Weisheit aufschreiben, wenn sie Gedichte aufschreiben, wenn sie Lieder schreiben, dann inspiriert sie dieser Baum, weil er irgendwie faszinierend ist. Vielleicht auch so ein bisschen geheimnisvoll. Dann schreiben sie davon und dann hört man lange, lange gar nichts von diesem Baum in der Bibel. Das Leben geht weiter. Es gibt eine ganz konkrete Geschichte von diesem Volk mit Gott, die Hebräer und ihr Gott. Und dann kommt Jesus, einer von diesen Hebräern. Gott wird Mensch, kommt in die Welt und dann hören wir ganz viel, was Jesus macht und wir hören nichts mehr von diesem Baum. Und dieser Baum kommt ganz am Ende nochmal. Dieser Baum kommt am Ende des Neuen Testaments in der Johannes-Apokalypse. Ich muss noch Zahn weiterdrücken. Ich sehe es jetzt. Wir haben da oben, wenn ihr euch jetzt mal umdreht, dreht euch mal um. Die Techniker haben ganz neu da oben so einen Bildschirm hingebaut. Ja, ich kann das so ganz klein, ich kann überhaupt nichts lesen, aber ich sehe gerade, ich habe Sachen nicht gedrückt. Das ist absolut faszinierend. Vielen Dank dafür. Sonst waren der Christoph und ich immer so ein Blindflug. Genau. Also die zwei Sachen habe ich schon gesagt. Der Baum, der ist eine Art Klammer. Der kommt ganz am Anfang der Bibel vor und dann kommt er ganz am Ende nochmal vor. Er umklammert die Bibel. Johannes beschreibt am Ende in seiner Apokalypse, in seinem Buch, wo er über das Ende der Erde erzählt, beschreibt er, dass da Gottes Thron steht und von diesem Thron Gottes geht ein Strom aus, ein Lebensstrom. Und links und rechts von diesem Strom steht dann nicht nur ein Baum, sondern da stehen viele Bäume des Lebens und sie tragen Früchte, gute Früchte. Das heißt, dieser Baum ist so eine Klammer, der sagt ganz am Anfang und ganz am Ende, wenn du Gott nahe bist, da ist seine Lebenskraft, das Leben. Gott selbst ist das Leben, das ist da mitten unter euch. Wir haben letzte Woche ja immer mal wieder einen Blick in andere Kulturen gewagt, ja. Schöpfungsgeschichten gibt es auch in anderen Kulturen, in dem alten Orient. Die Babylonier, die Perser, ganz unterschiedliche Kulturen und es gibt Schöpfungsmythen da. Und das Spannende ist, dieser Baum, den ihr hier seht, der ist einzigartig. Ja, so eine Art von Baum, die gibt es nicht. Es gibt immer wieder besondere Bäume, aber ein Baum, der das Leben verkörpert, das gibt es nirgendwo sonst. Das ist etwas Besonderes. In dem Text selbst hier werden über den Baum des Lebens gar nicht so viele Worte verloren. Wichtig ist eben, dass er im Zentrum steht. Er ist wichtig. Gottes lebensschaffende und lebenserhaltende Kraft steht im Zentrum dieses Gartens und sie ist einfach da. Sie wird das Leben wird den Menschen geschenkt. Gott haucht Adam und Eva, er haucht dem Menschen seinem Atem ein, seine Lebenskraft. Dein Leben, das ist auch einfach da, es ist dir geschenkt. Das konntest du dir nicht verdienen. Damals hattest du noch keine Handlungsmöglichkeiten. Du bist einfach da, es ist dir geschenkt, dieses Leben. Und der Mensch, der will sich dieses Leben immer wieder verfügbar machen. Ich will das immer wieder, ja. Ich will über mein eigenes Leben bestimmen. Wir Menschen, wir neigen dazu. Und später muss der Mensch deswegen den Garten verlassen. Aber erstmal ist dieser Baum, dieses Leben einfach da. Gott schenkt dir das Leben ohne Wenn und Aber, ohne irgendwelche Bedingungen. Gott schenkt das Leben und das hat sich bis heute nicht verändert, auch wenn wir nicht mehr im Paradies sind. Gott schenkt immer noch das Leben. Er will uns das Leben schenken. Nur weil wir irgendwas gemacht haben, ändert sich das nicht. Nur weil du irgendwas machst, ändert sich das nicht, dass Gott dir ein gutes Leben schenken will. Das war der eine Baum. Und neben diesem Baum steht ein zweiter Baum. Der Baum der Erkenntnis von Gutem und Schlechten. Zu diesem Baum kann man etwas mehr sagen. Das ist ja auch klar, weil Gott selbst sagt ja gleich auch was zu diesem Baum. Also es ist leichter, was zu diesem Baum zu sagen, weil da wissen wir in der Geschichte ein bisschen mehr drüber. Und wenn du ganz aufmerksam warst, und bestimmt warst du ganz aufmerksam, dann ist dir schon was aufgefallen. Entweder liest du schon ganz lange die Bibel und du denkst dir, der Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten, der heißt doch anders, oder? Oder du hast gerade aufgepasst, auf dem Flyer und auch hier auf der Bresi steht nicht gut und schlecht, sondern von Gott und gut und böse. Martin Luther hat die Bibel übersetzt, als erster ins Deutsche, und das war sehr einflussreich. Das hat unsere Sprache geprägt und es hat auch das geprägt, wie wir die Bibel lesen. Und er hat übersetzt von Gutem und Bösen. Man kann das Wort Ra, das da steht, auch mit Böse übersetzen, aber ich glaube, in dieser Geschichte, in diesem Kontext ist das schlecht übersetzt. Da passt es nicht so gut hin. Und warum, das kann ich dir auch erklären. Ich behaupte es nicht nur einfach. Also schauen wir uns ganz genau an, was steht da? Der Baum der Erkenntnis. Was meint eigentlich erkennen? Ja, wenn wir vom Baum der Erkenntnis reden. Das Wort, das hier steht, das ist dasselbe wie bei Abraham und bei Adam und Eva, nicht Abraham. Wie bei Adam und Eva. Da steht, Adam erkannte Eva. Und wir alle wissen, was damit gemeint hat. Die hatten Sex miteinander, ja? Die haben miteinander geschlafen. Das meint erkennen. Sie erkannten sich. Sie waren sich ganz nahe. Sie berührten den anderen und wurden vom anderen berührt. Sie waren vertraut miteinander. Erkennen, das ist mehr als einfach nur etwas verstehen, sowas Intellektuelles. Ja, ich habe das erkannt, ich habe ein Buch gelesen, da habe ich jetzt erkannt, ich soll das und das tun. Erkennen meint hier intensiv mit etwas vertraut werden, etwas fühlen. Also der Baum der Erkenntnis, der Baum des Vertrautwerdens mit etwas, der Baum des Erfahrungssammeln mit etwas. Das ist dieser Baum. Und dann das nächste Wort. Gut. Das Wort gut heißt auf Hebräisch Tov. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Mazel Tov. Ja? Es ist ein hebräischer Segenswunsch. Ja, ich wünsche dir Gutes. Das schreibt man zum Beispiel auf Hochzeiten, kann man so tanzen und dann kann man immer wieder Mazel Tov schreien und wünscht allen Leuten Glück. Vielleicht habt ihr es auch bei den Black Eyed Peas gehört oder so. Daher kennt ihr Tov, ja? Oder Schlamassel kommt auch daher, ja. Das ist, wenn es nicht so gut ist, wenn das Gute sich verdreht hat. Tof. Was ist alles Tof? Was meint hier gut? Etwas ist gut. In dem Text kommt dieses Wort öfter vor. Zum Beispiel die Früchte an den Bäumen, die sind gut zu essen. Die sind Tof, ja. Das sind tofe Früchte, Töfte. Diese Früchte, die sind einfach gut. Und da merkt man, gut und böse, das ist ja eher so eine wertende moralische Kategorie. Es gibt keine bösen Früchte, ja. Es geht hier um gut zu essen. Die schmecken gut. Die tun gut. Die sind gut für deinen Körper. Das ist gut für dich. Aber es ist jetzt nicht moralisch, dass sie höher stehen als andere Früchte. Oder weiter hinten heißt es, Gott erkannte, dass es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, das steht auch doof. Das bedeutet auch nicht, dass es verwerflich ist, wenn du keinen Partner hast. Das ist nicht moralisch schlecht. Ja, es ist einfach so, dass Gott sagt, das tut dir gut. Mensch, ich glaube, das tut dir gut, wenn du noch einen Menschen hast. Aber es ist nicht böse, dass du keinen Menschen hast. Also doof meint etwas, das gut tut. Etwas, von dem der Mensch langfristig etwas hat. Natürlich gibt es auch Dinge, von denen denken wir erstmal, dass sie irgendwie gut für uns sind. So sind wir Menschen. Und dann merken wir später, wenn wir so ein bisschen weiter sind in unserem Leben, war doch nicht so gut. Ja. Natürlich sind hier die Sachen gemeint, die langfristig gut für uns sind. Nicht nur das, wo wir das Gefühl haben, so kurzfristig, ja, das tut uns irgendwie gut, sondern das sind schon die wirklich guten Sachen gemeint. Das, was dem Menschen wirklich langfristig gut tut. Also hier wird vom Baum gesprochen, des Vertrauens, Vertrautwerdens, des Bekanntwerdens mit dem, was dir als Mensch gut tut, berichtet. Und auch der Baum des Vertrautwerdens mit dem, was schlecht ist. Das Wort, das hier steht, das heißt Ra. Ra meint das Gegenteil von Tov. So, wir haben Erde und Himmel mal gehabt, so ist es auch. Zwei Worte, die das Ganze ausdrücken. Ja, es gibt Dinge, die tun dir als Mensch gut und es gibt Dinge, die tun dir nicht gut. Das sind die beiden Eckpunkte. Dazwischen gibt es auch noch Sachen, die sind irgendwie dazwischen, ja. Die sind nicht so gut oder schlecht, die sind halt einfach. Diese zwei Worte markieren die Grenzen. So, die Menschen werden vertraut damit, was gut ist für ihr Leben und was nicht so gut ist für ihr Leben. Und deswegen glaube ich, dass diese Übersetzung böse nicht so gut gewählt ist. Weil es geht um das Gegenteil von Tov. Also es geht nicht um böse Früchte, sondern um schlechte Früchte. Zum Beispiel stelle ich mir zu Hause so einen verschimmelten Apfel vor, ja? Ich habe ihn ganz motiviert gekauft, ja, ich werde mehr Obst essen und dann lasse ich ihn schön lange liegen und irgendwann bekommt er braune Stellen und irgendwann bekommt er bunte Flecken und dann ist dieser Apfel nicht moralisch böse, aber er ist schlecht, er ist rar, ja, er tut mir nicht gut, ich werde ihn nicht essen, ich werde ihn wegschmeißen. Tof wäre gewesen, ihn rechtzeitig zu essen, das hätte mir gut getan. Also, das ist der Baum der Erkenntnis von dem, was gut und schlecht ist, so. Von dem, was Leben fördert und von dem, was Leben hindert. Diese zwei Sachen. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, die stehen zusammen in der Mitte des Gartens. Vielleicht so wie hier, wahrscheinlich mit viel mehr anderen Bäumen, die ganz tolle Früchte haben drumherum. Sie stehen in der Mitte des Gartens, im Zentrum der Welt, die Gott erschaffen hat. Und jetzt spricht Jahwe Gott. Dieser Jahwe, wir hatten das in einer Predigt, der Gott, der dir nahe ist. Dieser Gott, der dem Menschen ganz nahe ist in diesem Garten, der redet jetzt zum ersten Mal. Und was er sagt, ist natürlich wichtig. Das sind die ersten Worte Gottes, die er spricht. Also es sind wichtige Worte. Und da heißt es, und Jahwe Gott gebot dem Menschen, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Der erste Satz Gottes zu den Menschen: Du darfst von allem, was hier ist, essen. Halleluja. Das ist ein erster Satz Gottes. Du darfst von allem hier essen. Alles, was ich hier gemacht habe, gehört dir. Bedien dich daran. Lass es dir gut gehen in diesem Garten. Hier darfst du von allem essen. Du musst nicht immer aufpassen und dich fragen, kann ich das essen oder kann ich das essen? Ist da Laktose drin oder ist es vielleicht Fruchtzucker drin? Du kannst alles essen. Gott meint es gut mit den Menschen. Er gibt den Menschen nicht einen einzigen Baum, von dem sie nicht essen können. Er sagt, du kannst von allen Bäumen essen. Und er gibt ihnen auch nicht nur einen einzelnen Baum, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Hier hast du einen einzelnen Baum, da wachsen die Früchte und in dieser Frucht ist alles drin, was du brauchst. Wie so ein Shake, ja? Hier sind alle Nährstoffe, alle Eiweiße, alles drin, was du brauchst. Nein, Gott gibt dir eine Fülle, eine Vielzahl von Bäumen, unendlich viele Bäume, die Früchte haben, die wahnsinnig verlockend ausschauen und die gut sind, die sind richtig Tof. Und er gibt dir das alles. Und diese erste Aussage, die schafft dir unglaublich viel Freiheit. Du darfst alles essen, keine Überraschung, kein Wurm im Apfel, keine Knauserei, hier ist alles für dich gemacht. Das ist eine schöne Geschichte. In dieser Geschichte steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und doch geht es natürlich nicht nur um Essen, das ist uns irgendwie allen klar. Es geht hier nicht um irgendwelche Äpfel. Kannst du das glauben, dass Gott in dem ersten Satz, den er zu uns Menschen sagt, das alles ist für dich da? Mach dir keine Sorgen, das ist alles für dich da. Bedien dich davon. Ich höre ganz oft, wenn ich das lese, habe ich gleich die nächste Aussage im Kopf. Zu der kommen wir auch, ja, die ist nicht unwichtig, aber es ist nicht die erste Aussage Gottes. Erstmal legt Gott ein Fundament, ein Riesenfundament und sagt, alles ist für dich gemacht, alles ist für dich gut vorbereitet, bedien dich davon. Und mir fällt es schwer, das ranzulassen und zu sagen, ja Gott, okay, erstmal ist alles gut für mich gemacht. Aber es ist der erste Satz Gottes, das ist die wichtigste Aussage, die Grundlage. Ich habe das für dich gemacht, bedien dich davon. Und ich lade dich heute ein, dir diesen Satz zu merken. Merk dir diesen Satz, glaub diesen Satz, lass diesen Satz in dein Leben, in dein Herz einsickern irgendwann, dass du das glauben kannst. Ja, Gott meint es gut mit dir, er hat alles für dich gemacht. Dieses erste Wort, das Gott geredet hat, das ist ein Zuspruch. Ja, ein Zuspruch an den Menschen. Der galt damals und der gilt heute immer noch. Dieser Zuspruch gilt heute immer noch. Ich habe diese Welt für dich gemacht. Du sollst sie genießen. Du darfst alles haben. Und wenn wir jetzt gleich den nächsten Satz hören, dann vergiss dieses Fundament nicht. Das ist das Fundament, wo der nächste Satz draufsteht. Ohne diesen Satz, ohne dieses Fundament kannst du den nächsten Satz nur falsch verstehen. Die ersten Worte sind die wichtigsten. Und dann kommen die anderen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Schlechten sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du des Todes sterben. Von diesem Baum sollst du nicht essen. Du sollst nicht von diesem Baum essen. Und vielleicht merkst du, das ärgert dich dieser Satz eigentlich. Mich ärgert dieser Satz manchmal. Weil ich denke mir, hey, du hast gerade gesagt, alles, absolut alles ist für mich da und jetzt, aber davon nicht. Du darfst alles, aber das eine darfst du nicht. Und im ersten Moment hat man das Gefühl, Gott will einen ärgern, einen so ein bisschen bevormunden. Wie so ein großer Bruder, der sagt, ja, ich passe schon auf dich auf, aber ja, das darfst du nicht. Das ist meine Schallplattensammlung, da darfst du nicht hingehen. Irgendwie so, ja, du kannst alles haben, aber das eine nicht. Ist das so eine Art Prüfung? Hat Gott diesen Baum dahingestellt, um zu schauen, ob du das aushältst? Ich glaube das nicht. Das würde keinen Sinn machen. Das passt auch nicht zum Rest der Geschichte, wie Gott sonst vorgestellt wird. Ich glaube nicht, dass Gott so jemand ist, der mit dir Karten spielt und dann die Karten hinlegt und sagt, ich gehe aufs Klo und dann hinten zum Fenster reinschaut, ob du seine Karten anschaust. Ich glaube nicht, dass Gott dich so herausfordert, dich stichelt, ob du vielleicht einen Fehler machst. Gott macht daraus keine Prüfung, warum auch. Das zweite Wort, dieser zweite Satz, setzt dem ersten Satz einen Rand. Gott schenkt dir unglaubliche Freiheit. Und diese Freiheit endet an einer Stelle, nämlich an einer Beziehung. Grenzenlose Freiheit, die gibt es nicht. Freiheit hat immer ihre Grenze, wo sie die Beziehung zum anderen verletzt. Dass wir diese Grenze achten, das ist Gottes Anspruch an uns. Ein Anspruch, den Gott an uns hat. Der Mensch lebt in diesem Garten in einer extrem engen Beziehung mit Jahwe, Gott, mit diesem Gott, der ihm ganz, ganz nahe ist. Der Schöpfer und sein Geschöpf leben direkt miteinander in einer engen Beziehung. Und der Schöpfer weiß, was für dich gut ist. Der Schöpfer weiß, was für das Geschöpf gut ist. Er weiß, was doof ist für dieses Geschöpf und er weiß, was ra ist. Er weiß, was gut ist und was schlecht ist, was dem Leben hilft und was dem Leben schadet. Und das reicht. Das reicht, sagt Gott. Du musst es nicht selber wissen. Du musst nicht selber versuchen, dein komplettes, ganzes Leben von jetzt bis zum Ende zu verstehen. Das reicht, wenn ich das weiß. Wir Menschen glauben das ja. Wir glauben das ganz oft, zumindest ich glaube das ganz oft, dass ich mir denke, ich weiß ja wohl selbst, was am besten was für mich gut ist. Und wenn man so unter Menschen ist, dann mag das ja auch so sein, ja. Ein anderer Mensch kennt mich nicht so gut, wie ich mich kenne. Manchmal vielleicht doch, ja. Manchmal ist auch ein Blick von außen mal gut. Aber hier ist eine unterschiedliche Ebene, da ist ein Geschöpf und der Schöpfer. Mir fällt es nicht so leicht, mir das sagen zu lassen, du bist ein Geschöpf und das reicht. Aber es ist so. Gott hat den Menschen geschaffen. Er kennt ihn besser, als der Mensch sich selbst kennt. Wenn wir ehrlich sind, letztlich, was langfristig wirklich gut für uns ist, das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir können das ahnen und das ist auch gut, sich die Frage zu stellen und danach zu leben. Aber wir können es nur ahnen. Diese Welt, die ist zu komplex. Es gibt zu viele Faktoren, die damit reinspielen, ob ich, dass ich am Ende sagen kann, okay, wenn ich jetzt das mache, das wird auf jeden Fall, wenn ich 80 bin und zurückschaue, dann werde ich sagen, das war genau das Richtige. Ich kann eine Ahnung davon haben und dann folge ich dieser Ahnung, aber ganz sicher wissen kann ich es nicht. Und trotzdem spüre ich in mir diesen Wunsch, dass ich es weiß. Dieser Wunsch, dass ich genau und ganz sicher sagen kann, was ist das Richtige. Wir Menschen wollen immer wieder selbstmächtig über unser Leben bestimmen. Wir wollen bestimmen, wer leben darf und wer nicht. Und wir wollen bestimmen, wie wir leben. Und wir wollen auch selbst bestimmen, wann dieses Leben zu Ende geht. Wir wollen selbst Schöpfer sein. Wir wollen selbstmächtig entscheiden und unterscheiden können, was gut ist und was schlecht ist. Gott setzt mit diesem Baum keine Prüfung für uns Menschen. Dieser Baum, der ist da, wie der Baum des Lebens. Er gehört zu diesem Garten. Wo das Leben ist, da gibt es Dinge, die das Leben befördern und die das Leben hemmen. Das gehört zum Leben dazu. Diese zwei Bäume sind ein Bild dafür. Und Gott sagt, lass mich das entscheiden. Lass mich die Sorge dafür tragen. Iss nicht von diesem Baum und werd nicht vertraut damit. Leg dir diese Entscheidung nicht auf die Schultern. Du musst nicht bei jeder Entscheidung sicher sein, dass sie bis ans Ende deines Lebens durchträgt. Das reicht, wenn ich für dich sicher bin. Der Mensch darf von allen Bäumen essen. Er genießt riesige Freiheit. Und diese Freiheit ist eingegrenzt durch seine Beziehung zum Schöpfer. Der Mensch hat als Geschöpf alle Freiheit, aber er soll Rücksicht auf die Beziehung zu seinem Schöpfer nehmen. Er soll berücksichtigen, dass wenn er selbst sich zum Schöpfer machen will, dass diese Beziehung zum Schöpfer gestört ist, dass diese Beziehung abstirbt, dass es nicht mehr diese innige Beziehung von dem Geschöpf und seinem Schöpfer ist. Eine Sache ist ganz wichtig. Gott droht den Menschen nicht. Er warnt ihn. Und darum erklärt er seinen Anspruch. Gott erklärt seinen Anspruch, allein Schöpfer zu sein. Und das hat seinen Grund. Denn an dem Tage, da du davon isst, wirst du des Todes sterben. Wenn der Mensch von diesem Baum isst, wenn er selbstmächtig über sein Leben entscheiden will, dann zerbricht diese Beziehung zwischen ihm und seinem Schöpfer. Diese Beziehung stirbt. Als Geschöpf stirbst du dann. Du bist getrennt von deinem Schöpfer. Das heißt nicht, dass das Leben vorbei ist. Adam und Eva essen von diesem Baum und sie leben ja weiter. Tod meint hier, dass sich grundlegend eine Ebene verändert, dass es qualitativ unglaublich schlechter wird, weil ohne Gott zu leben, aus dieser ganz engen Beziehung herauszufallen und getrennt von Gott zu leben, das ist wie Tod. Auch wenn du dann noch weiterlebst. Gott droht dem Menschen nicht, er klärt ihn auf. Er warnt ihn und sagt, warum er ihn warnt. Und das ist ein Unterschied. Gott sagt nicht, du darfst nicht von diesem Baum essen, sonst Blitz in den Hintern. Sondern Gott warnt den Menschen. Er sagt, du sollst nicht von diesem Baum essen, weil wenn du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Und das ist ein Unterschied. Eine Drohung macht den Menschen klein. Ja. Denk gar nicht drüber nach. Gott sagt, denk drüber nach. Ich warne dich, weil du mir wichtig bist. Ich will weiter mit dir diese Beziehung leben, deswegen sage ich dir, du darfst von allen Bäumen essen, aber von diesem Baum iss nicht davon. Das ist nicht gut für dich. Warnungen, die erklärt werden, können uns mündig machen. Sie können uns helfen, eine reife Persönlichkeit zu werden, gute Entscheidungen zu treffen. Nicht einfach nur eine Warnung einfach so in den Raum, sondern erklärt. Warum warne ich dich davor? Und wenn du diesen einen Gedanken heute mitnimmst, dann hast du sehr, sehr viel gewonnen, glaube ich. Wenn man diesen Text ernst nimmt, dann sagt er eine Sache, Gott droht dir nicht. Er will, dass du eine reife Persönlichkeit willst. Er will dir nicht drohen damit. Er will, dass du eine reife Persönlichkeit willst. Wenn du dir diesen Satz merkst, Gott droht dir nicht. Er will, dass du eine reife Persönlichkeit wirst. Darum schenkt er dir riesige Freiheit und darum warnt er dich mit gutem Grund und er sagt dir auch den Grund. Er will nicht einfach blinden Gehorsam. Er sagt, pass auf, weil das kann dann passieren. Und dazu gehört dann auch, dass du deine eigenen Grenzen respektierst und die Beziehung zu deinem Schöpfer berücksichtigst. Eine reife Persönlichkeit werden. Das Gegenteil davon, das wäre dann Sünde. Wir lernen die Sünde kennen. In dieser Geschichte kommt sie zum ersten Mal. Die Schlange kommt und sie sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr wie Gott werden. Ihr selbst werdet wieder Schöpfer sein. Dann könnt ihr selbst entscheiden. Ihr könnt selbstmächtig über euer Leben entscheiden. Das ist Sünde in dieser Erzählung, wenn der Mensch sich selbst mehr vertraut als seinem Schöpfer. Gott will dich nicht klein halten. Er will, dass du eine reife Persönlichkeit wirst. Und gerade darum vertrau dem Schöpfer mehr als dir selber. Er meint es gut mit dir. Er schenkt dir den Becher voll ein. Er schenkt dir einen wunderschönen Garten. Und er sagt, alles hier darfst du haben. Alles. Und er sagt, das ist gut für dich. Dieser Gott wird selber ein Mensch, um dir nahe zu sein. Und er stirbt. Und er ist auferstanden, damit es dir gut geht, damit du eine reife Persönlichkeit wirst und damit du eine intakte Beziehung mit ihm haben kannst. Werde eine reife Persönlichkeit und vertraue diesem Schöpfer. Ich finde, hier kann man unglaublich viel über Gott lernen, über seinen Charakter, darüber, wie er mit uns Menschen umgeht. Und wir lernen hier auch viel über den Menschen, wie wir Menschen sind, wenn man über den Text nachdenkt. Ich habe das immer wieder gespürt, als ich ihn gelesen habe. Ich kenne das, ja, ich will auch über mein Leben entscheiden. Ist doch selbstverständlich. Wir lernen viel über uns, über Freiheit, was Freiheit bedeutet und wo Freiheit Grenzen hat. Wenn du diese Gedanken mitnimmst, dann ist alles gut. Ich glaube, dann hast du richtig viel gewonnen dadurch. Ich glaube, wenn du das verinnerlichst in deinem Leben, dann wird es nicht nur nach innen gehen, sondern irgendwann auch wieder nach außen kommen. Gott meint es gut mit dir. Aber ich weiß auch, manche Menschen mögen es trotzdem gerne noch einen kleinen Ticken konkreter, wie jetzt einfach nur, denk mal darüber nach und lass diesen Gedanken verinnerlich gehen. Deswegen habe ich auch ein paar Vorschläge, was du konkret tun kannst. Zwei Sachen. Wir sind ja nicht Adam und Eva und die haben sich ja später dafür entschieden, von diesem Baum zu essen. Das können wir ja auch nicht ändern. Das ist ja schon passiert. Aber die Entscheidung, ob ich Gott Gott sein lasse oder selbst versuche, mein Leben komplett unter Kontrolle zu haben, die treffen wir selber auch jeden Tag, diese Entscheidung. Traue ich Gott zu, dass er am besten weiß, was gut für mich ist, oder traue ich es mir selber zu? Und wenn ich es Gott zutraue, wie kriege ich das eigentlich mit? Vielleicht ist das was, was du in die nächste Woche nehmen kannst. Überleg dir, wie du eine Ahnung davon bekommen kannst, was Gott eigentlich für einen Plan für dein Leben hat. Wenn das dieser Gott ist, der weiß, was gut für dich ist, was dein Leben fördert, dann überleg, wie könnte ich das rausfinden? Vielleicht ist es, dass du mit anderen Leuten darüber redest, oder es ist, dass du dir Zeit nimmst. Vielleicht nimmst du dir einen Ort, wo du dich hinsetzen kannst und mit Gott redest, wo du betest, wo du einfach still bist. Vielleicht ist es in deiner Wohnung oder du gehst spazieren. Ich glaube, dass du etwas Zeit dafür brauchst, Zeit zum Hinhören. Das ist die eine Sache. Nimm dir Zeit, auf diesen Gott zu hören, der weiß, was gut ist. Wir treffen also diese Entscheidung immer wieder neu und gleichzeitig haben wir Menschen ja doch ein Gespür dafür, eine Ahnung davon, was gut ist und was schlecht. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts wissen. Wir können das nicht bis zum Ende sicher sagen, das kann nur Gott. Aber wir haben eine Ahnung davon, was gut ist, was schlecht ist. Und wenn du eine Ahnung davon hast, was gut ist, was das Leben fördert, was dieses Leben, das Gott für die Menschen will, fördert, und wenn du eine Ahnung davon hast, was dieses Leben hemmt, was dieses Leben behindert, dann kann es eigentlich nur eine Sache geben. Du setzt dich für das ein, was das Leben fördert. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Setz dich ein für Gerechtigkeit, für gutes Leben. Engagier dich in einer Partei. Überlass das nicht den anderen, wie diese Welt aussehen soll. Red mit, bring dich ein, mit deiner Ahnung davon, was gut ist im Leben. Oder engagier dich in einer Umweltschutzorganisation. Vielleicht hast du keinen Bock auf Parteien oder Verbände, dann hilf mit, wenn in deinem Haus jemand umzieht. Hilf ihm einfach das Bett tragen. Oder kauf für die Oma von nebenan ein. Die schafft vielleicht nicht, das Wasser so gut die Treppe hochzutragen. Gib Nachhilfeunterricht im Leithaus oder sammel Fußballtrikots für Hope for Hope in Kenia. Es gibt x Möglichkeiten. Bestimmt fallen dir andere ein, wo du denkst, ich habe eine Ahnung davon, was gut ist im Leben. Dann setz dich dafür ein, nimm dir dafür Zeit. Gott gönnt dir gutes Leben, gönn du es auch anderen und setz dich dafür ein. Nutz deine Talente, das, was du gerne machst, das muss nicht anstrengende Arbeit sein. Nutz das, was du gerne machst und mach diese Welt ein kleines, kleines Stück mehr zu diesem Garten. In diesem Sinne, Mazel Tov.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.